Heute ist Donnerstag, der 4. Dezember 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene.
Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Jana, es ist wieder soweit. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Oh nein, ich bin mental noch nicht so weit.
Keine Sorge, Jana. Ich habe die perfekte Geschenkidee für dich. Ein Geschenk, das die meisten deiner Freunde niveauvoll finden werden.
Ein Geschenk, das den Geist anregt?
Ja, und das nützlich und lange von Wert ist.
Etwa ein Geschenkabo für News in Slow German oder auch für News in Slow French, News in Slow Italian oder News in Slow Spanish.
Aha, du weißt also Bescheid.
Oh ja, und ich stimme dir vollkommen zu. Ein Geschenk zum Lernen oder Üben einer Sprache ist niveauvoll, regt den Geist an, ist nützlich und lange von Wert.
Das stimmt. Lass uns mit unseren Ankündigungen weitermachen. Was steht heute auf dem Programm?
Wir beginnen das Programm mit einem ernsten Thema. Die Militärausgaben der europäischen Länder wurden erhöht. Wie viel Zeit bleibt der EU noch, um sich auf einen möglichen Angriff Russlands vorzubereiten? Anschließend diskutieren wir über die Pläne der EU, die strengen Regeln für staatliche Beihilfen zu lockern, um den Bau von erschwinglichem Wohnraum zu fördern. Wie will die EU das erreichen? In unserem Wissenschaftsthema sprechen wir heute über eine Studie, die zeigt, dass Kinder Gemälde des abstrakten Expressionisten Jackson Pollock wesentlich besser nachahmen können als Erwachsene. Und zum Abschluss des ersten Teils des Programms sprechen wir über ein weiteres Jahrhundertverbrechen. Einem französischen Schneckenzüchter wurden Weinbergschnecken im Wert von 90.000 Euro gestohlen.
Nein, nicht Weinbergschnecken. Jana, die Welt spielt vollkommen verrückt.
Da hast du recht. Nichts ist mehr heilig. Wir werden später im Programm im Detail darüber diskutieren. Jetzt erzähl uns bitte, worüber wir im zweiten Teil des Programms sprechen werden.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Flavoring Particles, Modalpartikel, Part 3. Es geht um einen Rechtsstreit zwischen der GEMA, einer Organisation, die die Interessen von Künstlern in Deutschland vertritt, und der KI-Firma OpenAI. Ausgangspunkt war, dass OpenAI urheberrechtlich geschützte Texte deutscher Musiker zum Training seines Programms ChatGPT genutzt hatte, ohne dafür zu zahlen. Ein Gericht urteilte nun zugunsten der Künstler. Unsere Redewendung der Woche ist sich einen hinter die Binde kippen. Nichts ist besser geeignet, um den Gebrauch dieser Redewendung zu veranschaulichen, als die Kölner und ihr heißgeliebtes Bier, das Kölsch. Ein Besuch der Stadt sollte nicht enden, ohne sich zumindest ein Kölsch hinter die Binde gekippt zu haben.
Klingt gut. Dann lass uns jetzt mit unserem Programm beginnen. Los geht's.
Drastische Erhöhung der Militärausgaben in Europa angesichts eines möglichen russischen Angriffs.
Die Regierungen Europas stehen aufgrund des Krieges in der Ukraine und der potenziellen russischen Bedrohung für Europa vor einer drängenden Verteidigungsaufgabe. Als Reaktion darauf hat die EU-Kommission einen Fonds in Höhe von 150 Milliarden Euro zur Finanzierung kritischer Verteidigungskapazitäten eingerichtet. 19 Länder haben sich für die Gelder beworben, wobei allein Polen 43,7 Milliarden Euro beantragt hat. Die NATO-Mitglieder erhöhen ihre Verteidigungsausgaben zwar auf 3,5% des Bruttoinlandsprodukts, die Dringlichkeit wird jedoch durch die Sorge um das Engagement und die Zuverlässigkeit der USA noch verstärkt. Europäische Politiker verweisen auf die Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz und den schockierenden Angriff auf Wladimir Zelensky durch Trump und Vance im Weißen Haus als Zeichen für die Entfremdung der USA von Europa. Die europäischen Verteidigungsministerien stehen nun vor der monumentalen Aufgabe, kritische militärische US-Kapazitäten zu ersetzen, deren Kosten auf rund 1 Billion Dollar geschätzt werden. Der Widerstand der Ukraine hat Europa ein Zeitfenster eröffnet, um die gemeinsame Verteidigung zu stärken. Experten warnen jedoch, dass dieses Zeitfenster nur kurz ist und dass Russland in naher Zukunft eine direkte Bedrohung für Europa darstellen könnte.
Die Rede von J.D. Vance im Februar und der Angriff von Trump und Vance auf Zelensky im Weißen Haus haben auch mir das Gefühl gegeben, dass Europa jetzt im Grunde auf sich allein gestellt ist. Es wäre extrem naiv, sich jetzt auf die Unterstützung der USA zu verlassen.
Da gebe ich dir recht. Aber ich muss zugeben, dass ich etwas beunruhigt bin, dass Europa und insbesondere Deutschland wieder in Richtung Militarismus steuern. Es hat den Anschein, als würde die Welt die Fehler der Vergangenheit wiederholen.
In Richtung Militarismus? Du und ich, wir sind uns doch einig, dass ein russischer Angriff wahrscheinlich ist. Die Frage ist nun, wann er kommen wird und wie viel Zeit die NATO hat, um sich darauf vorzubereiten.
Etwa 5 Jahre. Das denken zumindest die meisten Experten.
Aber nur, wenn der Krieg in der Ukraine weiterhin Russlands Ressourcen erschöpft. Wenn Trump jedoch ein Ende des Krieges zugunsten Russlands erzwingt, hat Russland mehr Ressourcen, um sich auf einen Angriff vorzubereiten. Ich befürchte, dass Russland schon 2027 zu einem Angriff bereit sein könnte.
Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Die Bedrohungen sind real. Europa kann es sich nicht leisten, naiv zu sein.
EU reagiert auf Wohnraumkrise mit Lockerung der Vorschriften und mehr finanzieller Unterstützung.
Die EU-Kommission unternimmt wichtige Schritte, um die anhaltende Wohnraumkrise in der EU zu bewältigen. Im November erklärte der EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen, dass die derzeitigen Rahmenbedingungen zu restriktiv seien. Er kündigte Pläne zur Lockerung der strengen Vorschriften für staatliche Beihilfen und zur Aufstockung der EU-Finanzmittel an, um Mitgliedstaaten bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu helfen. Der angekündigte EU-Plan für bezahlbaren Wohnraum soll die Bemühungen der einzelnen Länder durch eine Reihe von Initiativen und Gesetzesvorschlägen ergänzen. Darunter sind zum Beispiel Maßnahmen zur Regulierung von Kurzzeitvermietungen wie Airbnb. Nach Einschätzung vieler Experten ist der dramatische Ausbau des Marktes für Kurzzeitvermietungen an Touristen eine der Hauptursachen der Krise. Angesichts von Mietsteigerungen von fast 29% und einem Anstieg der Immobilienpreise um 60% seit 2010 haben viele Europäer Schwierigkeiten, sich Wohnraum zu leisten, insbesondere in den Großstädten. Die Krise trifft insbesondere junge Menschen unverhältnismäßig hart. Sie zwingt die EU zu der Erkenntnis, dass Wohnraum ein Anliegen ist, das ein gemeinsames europäisches Handeln erfordert.
Ich finde die Absicht lobenswert. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie effektiv der Plan sein wird. Die EU-Finanzmittel zu erhöhen ist das eine. Aber wird damit wirklich das eigentliche Problem gelöst?
Ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir brauchen mehr als nur finanzielle Unterstützung. Wir brauchen eine umfassende Strategie.
Glaubst du, dass die EU-Bürokratie das effektiv hinbekommt? Manchmal sind lokale Lösungen besser geeignet, um bestimmte Probleme anzugehen, als irgendein massiver genereller EU-Plan.
Deshalb werden ja auch die lokalen Vorschriften gelockert. Aber ohne die Beteiligung der EU würden die Länder wahrscheinlich nicht schnell genug handeln können.
Ich hoffe, du hast recht. Zumindest erkennen sie die Dringlichkeit des Problems an. Junge Menschen können es sich nicht leisten, dort zu wohnen, wo sie arbeiten. Ich mache mir nur Sorgen, dass es am Ende mehr Bürokratie als echte Veränderungen bringen könnte. Ist moderne Kunst ein Kinderspiel?
Eine am 20. November in der Fachzeitschrift Frontiers in Physics veröffentlichte Studie besagt, dass Kinder Gemälde des abstrakten Expressionisten Jackson Pollock wesentlich besser imitieren können als Erwachsene. Die Forscher baten 18 Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren und 34 Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren, von Pollock inspirierte Gemälde zu kreieren. Dazu bespritzten die Studienteilnehmer Papier auf dem Boden mit verdünnter Farbe. Diese Kunstwerke wurden dann auf fraktale Eigenschaften, Musterkomplexität und Unterbrechungen innerhalb der Farbcluster analysiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die Gemälde der Kinder einfachere, kindlichere Merkmale aufwiesen, die Pollocks einzigartigen Stil widerspiegelten. Im Gegensatz dazu hatten die Kunstwerke der Erwachsenen dichtere Muster und chaotischere Farbverläufe. Die Studie zeigt, dass die überlegene Fähigkeit von Kindern, Pollocks Technik nachzuahmen, möglicherweise auf ihr biomechanisches Gleichgewicht zurückzuführen ist. Das sich entwickelnde kindliche Gleichgewichtsgefühl ähnelt dem von Pollock, dessen Gleichgewicht wegen eines Unfalls bei seiner Geburt beeinträchtigt war. Dies könnte Pollocks Bewegungen beim Malen einfacher und kindlicher gemacht haben.
Das hätte ein Kind malen können. Also bitte. Pollocks Werke haben so viel persönliche Ausdruckskraft und Komplexität. Können Kinder das wirklich verstehen? Das glaube ich nicht.
Es geht weniger um Komplexität als um Bewegung. Die Studie sagt, dass die Bewegungen von Kindern einfacher sind, was eher mit Pollocks eigenen biomechanischen Besonderheiten übereinstimmt. Also, ich finde diese Argumentation überzeugend.
Ich finde es oberflächlich zu sagen, dass Kinder Pollock besser imitieren, nur weil sie einfachere Muster haben. Kunst ist mehr als nur Stil. Hinter jedem Pinselstrich Pollocks steckt eine Absicht.
Vielleicht hat Einfachheit ihren eigenen Reiz.
Sollten wir einen Mangel an Tiefe etwa feiern? Pollock war aus gutem Grund ein Meister. Nur weil Kinder visuell ansprechende Kunst schaffen können, heißt das noch lange nicht, dass diese Kunst das gleiche Niveau oder die gleiche Absicht hat wie die von Pollock.
Ich glaube nicht, dass es in dieser Studie darum geht, Pollock abzuwerten. Es geht eher darum, die besonderen Qualitäten kindlicher Kunst anzuerkennen.
Kunst kann vielschichtig und tiefsinnig sein. Ich möchte das nicht durch etwas verwässern, das diese emotionalen Nuancen nicht erreicht. Schneckenraub in Frankreich. Diebe stehlen Weinbergschnecken im Wert von 90.000 Euro.
Eine Weinbergschneckenfarm im Nordosten Frankreichs, L'Escargot de Grand Cru, hat einen schweren Verlust erlitten. Diebe haben dort Weinbergschnecken im Wert von über 90.000 Euro gestohlen. Die Farm, die jährlich rund 350.000 Schnecken produziert, berichtete, dass ihre Bestände an frischen und gefrorenen Schnecken vollständig geplündert wurden und die Regale fast leer waren. Der Besitzer der Farm zeigte sich schockiert über den Diebstahl. Fast 450 Kilogramm Schnecken wurden gestohlen. Damit ist die Weihnachtssaison der Farm, die 60% ihres Jahresumsatzes ausmacht, in Gefahr. Aus Solidarität haben andere Schneckenzüchter angeboten, einen Teil ihrer Bestände zu verkaufen, um L'Escargot de Grand Cru zu helfen, seine Bestände für die Weihnachtssaison wieder aufzufüllen. Trotz des Vorfalls kann die Farm einige Restaurants, darunter auch Sternenrestaurants, mit Schnecken beliefern, während sie daran arbeitet, sich von dem Diebstahl zu erholen.
Echt jetzt? Wer klaut denn Schnecken? Sowas gibt es nur in Frankreich.
Also bitte, ist das nicht ein bisschen gemein? Die Farm ist auf diese Einnahmen angewiesen, weil jetzt die umsatzstärkste Zeit des Jahres ist. Und du machst dich über die Tragödie anderer Leute lustig.
Ich mache mich überhaupt nicht lustig. Ich sage nur, dass sowas nur in Frankreich passieren kann.
Es spielt keine Rolle, ob es Schnecken, Austern oder Hummer sind. Es geht hier um die Existenzgrundlage von Menschen.
Das verstehe ich. Und es tut mir auch sehr leid für den Schneckenzüchter. Aber mal ehrlich, kannst du dir einen Sauerkrautraub in Deutschland vorstellen? Oder einen Iberico-Schinkenraub in Spanien?
Michael, du lässt aber heute wirklich kein Klischee aus.
Oder einen Porcini-Raub in Italien. Oder einen Wodka-Raub in Russland.
Also, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ach, sieh mal einer an. Wie war das doch gleich mit den Klischees?
Touché.
Flavoring Particles, Modalpartikel, Part 3. Streit um das Urheberrecht bei KI-Musik.
Die Musikindustrie befindet sich mal wieder im Wandel. Nachdem sich die Art und Weise, wie Musik konsumiert wird, durch die Digitalisierung vor ungefähr 20 Jahren grundlegend geändert hat, steht nun also wieder eine Veränderung an. Denn durch künstliche Intelligenz erzeugte Texte und Musik sind nur noch schwer von menschengemachter Kunst zu unterscheiden. In einem Urteil wurde nun entschieden, dass das Urheberrecht auch für Musik gilt, die mit KI erstellt wurde.
Also, wenn man sich die Welt der Popmusik ansieht, könnte man ja auch ohne KI bezweifeln, dass es sich um Kunst handelt. Teilweise schreiben bis zu 5 Textdichter an einem Refrain, den sich ein Kleinkind im Halbschlaf ausdenken kann.
Jetzt sei mal nicht so gemein. Immerhin muss der Text zum Image des Interpreten passen und die Betonungen der Textzeilen müssen einen Fluss ergeben und zum Rhythmus der Musik passen. Und letztendlich soll der Text ja auch irgendeinen Nerv bei den Zuhörern treffen und eindrucksvolle Bilder beschreiben.
Aber dafür braucht man nun eben keine Menschen mehr. KI kann diese Faktoren viel besser analysieren.
Da magst du recht haben. Allerdings kommt die KI nicht ohne menschengemachten Inhalt aus, mit dem sie gefüttert wurde. Also liegt die Urheberschaft für alles, was von KI generiert wird, beim Menschen.
Das ist ja gerade im Musikbereich von großer Bedeutung, denn es geht um hohe Tantiemen. Jedes Mal, wenn ein Stück gestreamt wird, im Radio zu hören ist oder live aufgeführt wird, bringt es dem Urheber einen gewissen Betrag ein.
Eben. Es geht also mal wieder ums Geld. Stell dir vor, ein KI-generiertes Musikstück wird millionenfach im Radio gespielt und Coverbands spielen es vor großem Publikum rauf und runter.
Zum Glück ist das ja noch nicht der Fall.
Aber dieses Szenario ist nicht unwahrscheinlich. Und der Text erinnert beispielsweise ziemlich eindeutig an ein Stück von Bob Dylan aus den frühen 1960er Jahren. Darf das KI-Unternehmen dann also mit diesem Stück Geld verdienen, ohne dass Bob Dylan davon etwas abbekommt?
Schwierige Frage. Also, wenn jemand diesen Text 1:1 wiedergibt, ist die Lage eindeutig. Aber wenn der Text eben nur daran erinnert, weiß ich nicht, was die Rechtslage ist.
Das wurde nun entschieden. Die GEMA, also die Gesellschaftlich für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, hatte gegen OpenAI geklagt und gewonnen. Man darf nicht einfach Songtexte zum Training von ChatGPT klauen. Urheberrechte gelten also auch in der digitalen Welt.
Aber ist die Sache damit endgültig entschieden? Das Thema KI ist doch viel zu mächtig.
Eben, es muss eine Lösung gefunden werden, die menschengemachte Kunst und künstliche Intelligenz in Einklang bringt, sodass eine Hand die andere wäscht. Ich denke, das Urteil war ein erster wichtiger Schritt.
Sich einen hinter die Binde kippen. To get wasted. Die Kölner und ihr Kölsch. Keine andere Stadt in Deutschland ist fanatischer, was ihr Bier betrifft, als Köln. Und Köln ist tatsächlich ein fantastischer Ort, um sich einen hinter die Binde zu kippen. Das Bier der Stadt nennt sich Kölsch. Es handelt sich hierbei um ein helles, obergäriges Bier mit einem malzigen, trockenen, hopfenbetonten Geschmack. So steht es zumindest auf der Verpackung. Ich finde das Wort Geschmack ja übertrieben, was Kölsch betrifft.
Vorsicht, Michael, du bewegst dich hier auf dünnem Eis. Kölsch ist ein fantastisches Bier. Das beste Bier der Welt, wenn du mich fragst.
Der Rest von Deutschland hält Kölsch ja für das Ergebnis des Versuchs, Wasser zu verdünnen.
Also ehrlich, Michael, das ist ganz üble Nachrede. Keiner kann nämlich so Party machen wie die Kölner. Wenn Kölner nachts unterwegs sind, bewegen sie sich in der Regel von Kneipe zu Kneipe.
Ja, und dann kippen sie sich bis in die Puppen einen hinter die Binde. Da gibt es sogar eine Redewendung dafür, richtig?
Objüchsen. Dabei lassen sie sich dann auch nicht stören. 24 Brauereien brauen ihre Version des heiligen Nasses.
Und diese Brauereien müssen in der Lage sein, von ihrem Standort den Kölner Dom zu sehen, habe ich gehört. Stimmt das?
Naja, den Kölner Dom kannst du eigentlich von überall in Köln sehen. Du musst schon im Stadtgebiet Köln sein. So steht es in der Kölsch-Konvention, weil es eben nicht nur ein Bier ist, sondern zu 100% mit der Stadt Köln verbunden ist.
Es gab aber mal die 100 Brauereien. Wie ich sehe, ist das Zeitalter der Konsolidierung auch an Köln nicht vorübergegangen.
Das ist schon wahr. Allerdings wurden 2024 immerhin 76,6 Millionen Liter in Köln getrunken.
Da du dich so gut auskennst, erkläre mir doch bitte einmal, warum man sich Kölsch in Reagenzgläsern hinter die Binde kippen muss.
Ich hole jetzt mal tief Luft. Kölsch ist am frischesten und behält seine Schaumkrone, wenn es in schlanken, zylindrischen 0,2 Liter Gläsern serviert wird. Die werden Stangen genannt und die sind ja nun wirklich der Inbegriff der Eleganz.
Also, ich kippe mir Bier am liebsten im 1-Liter-Maß hinter die Binde.
Du weißt es eben nicht besser. Die Köbes servieren dir 5 bis 8 Grad Celsius kühles Kölsch, so lange, bis du einen Deckel auf dein Glas legst. Glaub mir, so kommst du leicht auf 1 Liter.
Köbes?
Kölsche Bierkellner.
Das ist ja wohl wieder typisch Kölsch, sogar dafür einen Namen zu haben. Erzähl mir was von der Geschichte des Kölsch.
Kölner Brauer gibt es seit 1250. Sie hatten übrigens Brauregeln lange vor dem Reinheitsgebot von 1516. Hopfen kam erst im 15. Jahrhundert hinzu. Den Begriff Kölsch gibt es eigentlich erst seit 1918. Das Kölsch, wie wir es heute kennen, wurde zum ersten Mal 1906 von der Brauerei Sünner gebraut. Zur Herstellung des modernen Kölschs brauchte man nämlich die Dampfmaschine und die Kühlmaschine.
Naja, so genau wollte ich es jetzt auch nicht wissen.
Okay, nach diesem Gespräch werde ich mir jetzt einen hinter die Binde kippen. Das habe ich mir verdient. Tja, also ich finde das immer interessant, dass wir hier so querbeet alle möglichen Themen haben. Ein möglicher Angriff Russlands ist tatsächlich, macht mir Angst. Und da kann man sich schnell wieder ablenken, um über Kindergemälde zu reden. Da wollte ich mal kurz sagen, ich finde, Kindergemälde können auch echt extreme Tiefen vorweisen. Also kann man nicht einfach so, finde ich, von der Bildfläche irgendwie wegstreichen. Aber zuletzt, denke ich mal, hätten wir sagen sollen, dass das Kölsch-Thema auf jeden Fall deins war, oder?
Ja, genau, Jana. Kölsch ist mein Thema. Ich bin aus der Gegend, ich bin dort groß geworden. Und ja, ich habe mir vorher auch recht gerne mit Kölsch einen hinter die Binde gegossen. Das war das Thema des Tages für mich. Und das war die Episode 491, die wir heute abgedreht haben. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und sage bis dahin tschüss.
Bis dann.